möchte kurz beten. Ihr könnt sitzen bleiben, bevor ich die Predigt. Also, himmlischer Vater, steh mir bei, wenn ich jetzt vor all den Menschen verkündige, was du gesagt und getan hast. Wir beugen uns in deiner Gegenwart. Möge dein Wort regieren, dein Geist sei unser Lehrer und deine große Herrlichkeit unser Herzensziel durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir alle kennen die Geschichte vom barmherzigen Samariter in Lukas 10, Vers 30 bis 37. Ich will jetzt den ganzen Text nicht vorlesen, sondern ich will das abkürzen. Ein Mann zog von Jericho nach Jerusalem und geriet dort unter die Räuber. Sie schlugen ihn zusammen, beraubten ihn und ließen ihn halbtot auf dem Weg liegen. Ein Priester und ein Levit kamen vorbei, doch sie kümmerten sich nicht um den Mann, sondern zogen weiter ihres Weges. Ein Samariter, der auch vorbeikam, wusch seine Wunden mit Öl und Wein, brachte ihn in eine Herberge und zahlte für den Aufenthalt, bis er wieder gesund würde. Was wir hier sehen, ist wahrhafte Barmherzigkeit, liebe Geschwister. Was erhielt der Mann vom barmherzigen Samariter? Hilfe, Hoffnung und Heilung. Und das ist auch der Slogan, ihr habt das schon gerade am Anfang gehört auch, von MAF. Wir fliegen Hilfe, Hoffnung und Heilung. Schalten wir uns für einen kurzen Moment in jene berühmte Geschichte ein, sozusagen den Teil danach, der nicht mehr erzählt wird jetzt von dem barmherzigen Samariter. Stellen wir uns mal vor, wir wären Gäste in jedem Wirtshaus auf der Strecke zwischen Jerusalem und Jericho, von dem Jesus erzählt, und wir hörten, wie sich am Nebentisch drei Männer unterhielten. Erstens das Opfer, ein Kaufmann aus Jerusalem. Zweitens der Reisende aus Samarien. Und drittens der Priester vom Tempel, der, so berichtete es Jesus, den Verletzten sah und an ihm vorbeiging. Also stellen wir uns die Situation jetzt mal so vor. Der Priester sagt: Ja, ich habe weggesehen, ich will es nicht schönreden. Ich wusste, ich hätte helfen können und tat es nicht. Ich hätte die Möglichkeit dazu gehabt und die Kraft, aber, und er schweigt und holt tief Luft. Seitdem frage ich mich, ob ich Gott damals nicht im Stich gelassen habe. Das Opfer: Mich hast du im Stich gelassen. Der Priester neigt sein Haupt. Das Opfer: Das war der schlimmste Moment für mich. Als du vorübergingst, war es mir, als wenn Gott selber mich im Stich lassen würde. Jetzt der Reisende aus Samarien: Ich sah dich da liegen, im Dreck, nackt, blutend, halbtot. Schön war das nicht. Ich dachte, da liegt ein Mensch, und ich dachte, Gott sei Dank, er lebt noch. Und dann dachte ich, ob Gott selber da liegen könnte? Das hat mich fast umgehauen, dieser Gedanke. Der Reisende schaut den Priester an, fast entschuldigend. Der Priester schüttelt den Kopf. Nein, es ist schon recht. Jesaja spricht im Kapitel 52, Vers 7, auch vom Gottesknecht, der wie zur Schlachtbank geführt wird. Er lächelt. Der Reisende: Nun, den Gedanken schob ich dann weg. Es galt zu handeln, nicht zu denken. So brachte ich dich hierher. Das Opfer: Gott sei Dank, du warst da, und mit dir irgendwie auch Gott selber. Im Christenleben geht es nicht darum, sich wie Christus zu verhalten, sondern es Christus selbst zu erlauben, durch uns und in uns zu leben. Wie du sicherlich weißt, lieber Glaubensbruder, liebe Glaubensschwester, wenn du dein Leben unserem Herrn Jesus Christus übergeben hast, dann hat der Heilige Geist Einzug in dir gehalten und du hast Gott bewusst in dein Herz aufgenommen. Also Jesus lebt dann in dir und du in ihm. Du bist wie Jesus damals befähigt, Gott aktiv in dir wirken zu lassen. Siehe den barmherzigen Samariter. Die meisten Christen behaupten jedoch, sie wollen mehr von Gott haben, dabei haben sie ihn bereits zu 100%, wenn sie wiedergeboren sind. Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist, dann ist sie zu 100% schwanger und nicht nur ein bisschen, oder? Ja, wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du zu 100% von Neuem geboren und der Heilige Geist wohnt zu 100% in dir. Die Frage ist, wie viel hat Gott von dir? Wie viel Raum gibst du ihm? Gott hält sein Wort immer ein. Die Frage ist, kennst du seinen und vertraust du ihm? Seinen Willen kommuniziert er uns durch sein Wort, welches seine Erkenntnis ist. Jesus ist Gott. Du bist in Jesus und Jesus ist in dir. Du musst das nicht fühlen. Du musst es einfach nur glauben. Denn für einen Jesusgläubigen sind nicht die Gefühle das Entscheidende, sondern der Glaube. Christus lebt in uns ab dem Zeitpunkt unserer Errettung, aber er möchte in uns auch auf eine bestimmte Weise auch Gestalt gewinnen. Tag für Tag müssen wir ihm die Möglichkeit geben, in uns Gestalt zu gewinnen. Wenn wir das tun, dann wird Christus dazu in der Lage sein, sich mehr und mehr durch uns in unserem täglichen Leben auch auszudrücken. Dazu benötigen wir Vertrauen, Geduld, Hingabe und die Gabe, auch loszulassen. Ihr habt es vorhin schon von Thomas gehört, meine Frau und ich beraten und coachen auch Christen, haben eine Praxis, aber auch Nicht-Christen in Lebenskrisen, sei es rund um die Familie oder auch Beruf. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass Christen entweder nicht bewusst ist, dass Gott in und durch sie wirken möchte, oder sie nicht wissen, wie das funktionieren soll. Darüber sind wir anfangs immer wieder erstaunt gewesen. Warum? Weil es dabei häufig nicht um Christen handelt, die gerade zum Glauben gekommen sind, sondern um Christen, die entweder von Geburt an in eine christliche Familie hineingeboren sind oder bereits seit Jahrzehnten ihr Leben dem Herrn übergeben haben. Dabei ist es natürlich nicht verwunderlich, dass Lebenskrisen häufig meistens aus Unwissenheit auftreten, die mit menschlichen Methoden wie der Psychologie und Psychotherapie dauerhaft nicht zu lösen sind. Das kann auf Dauer nur übernatürlich durch den Herrn Jesus Christus, ergo den Heiligen Geist, in uns geschehen, sodass die Veränderungen durch die Früchte des Geistes auch zu sehen sind. Und das lesen wir im Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn gläubige Menschen und auch Christen in Lebenskrisen und da insbesondere in Streitigkeiten kommen, sind es häufig ihre Überzeugungen, die ihnen wichtiger sind als die Früchte des Geistes. Also ich denke dann lieber an mich, dass mein Wunsch oder mein Teil befriedigt wird. Sie handeln nach ihrem eigenen Willen, anstatt Gott jetzt handeln zu lassen. Aber kommen wir wieder auf das Gleichnis zurück, das barmherzigen Samariter. Das zeigt uns weit mehr auf, als die bloße und natürlich richtige Tatsache vor unserer Tür, Tatsache, dass wir Menschen, vor allem wir Christen, das Leid und die Not vor unserer Tür tatkräftig mitlindern sollen. Und zwar über den eigenen Familien- und Freundestand hinaus, nämlich weit hinaus. Mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter will uns Jesus sagen, hilf einem jeden Menschen, der auf deine Hilfe angewiesen ist, ganz unabhängig von seiner Nationalität oder Religion. Und das hat sich MAF auf die Fahne geschrieben. MAF bringt Hilfe an Leib, Seele und Geist dahin, wo sie nötig ist, unabhängig von Nationalität, Kultur oder religiöser Überzeugung von Menschen in Not aus Nächstenliebe zu versorgen. Ja, liebe Geschwister, echte Sorge unterbricht die schnellen Abläufe. Echte Sorge fragt nicht nach Zeit und Raum. Echte Sorge lässt sich Zeit und ich bin sicher, gewinnt dadurch auch Zeit. Halten wir also inne, wenn wir gewahr werden, dass wir Leid sehen. Der Blick an den Rand der Gesellschaft ist da wichtig. Die Kleinen, Schwachen, Kranken, Alten, Fremden, die, die anders sind, die, die nicht so sind wie wir, die, die nicht so schnell mitkommen, in ihnen begegnen wir Gott selber. So ist es doch. Gottes Liebe ist Nächstenliebe, Solidarität, Achtsamkeit und tatkräftiges Anpacken. So steht in Matthäus 25, Vers 40, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Und zwar nicht nur auf der Straße, die hinabführt von Jerusalem nach Jericho. Und hier meine Haltung zu ändern und meine Beziehung zu fördern, muss ich mir drei Dinge angewöhnen. Einmal, das erste ist, dass ich ein Auge für die Bedürfnisse des anderen habe. Mir muss erst einmal auffallen, dass hier meine Hilfe gefragt ist. Was ist die konkrete Not, die vor meinen Augen ist? Zum Zweiten muss ich mit meinem Nächsten mitleiden. Ich muss Mitleid mit ihm haben. Ich muss mich berühren lassen von der Not des anderen. Wenn ich innerlich betroffen bin, bin ich bereit, etwas zu tun. Das Dritte ist, dass ich den entscheidenden Augenblick nicht verpasse. Wenn ich vorbeigehe, nützt es nichts, wenn ich mir abends zu Hause Gedanken mache, was hätte ich tun sollen. Hier ist meine Spontanität gefragt. Hier und jetzt muss ich mich gebrauchen lassen. Nachher ist es zu spät. Für einen wiedergeborenen Christen, in dem Jesus Wohnung genommen hat, darf es eine Frage nicht mehr geben. Wer ist denn mein Nächster? Denn jeder Mensch ist mein Nächster, denn jeder ist das Bild Gottes, als Bild Gottes geschaffen. Ich lade euch ein, machen wir es uns doch zukünftig zur Aufgabe, das Bewusstsein zu schärfen, achtsamer zu sein und die folgende Frage zu stellen. Wer begegnet mir auf meinem Weg und benötigt meine Nähe? Wir werden immer wieder in Situationen geraten, in denen wir hier Fehler machen, das ist ganz normal, das geht mir genauso immer wieder. Jesus, der uns diese Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählte, er war der vollkommene Samariter. Er hat uns damals vorgelebt, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Wenn wir uns an ihm ein Vorbild nehmen, können wir lernen, wie er Beziehungen zu leben. Wir mit unserer mangelnden Liebe liegen wie der überfallene Mensch hilflos am Boden, überfallen von Sünde, Tod und Teufel. Aber da kommt wie der barmherzige Samariter Jesus, verbindet unsere Wunden, indem er uns immer wieder unsere Sünden vergibt und unsere Genesung und unser Überleben mit einem heiligen, teuren Blut bezahlt hat. Dafür sollen wir als Gerettete und Erlöste dankbar und frohen Mut sein und uns trotz unserer Schwachheit und Unzulänglichkeit immer wieder von Herzen bemühen, nach Gottes Gebot der Liebe zu handeln und zu leben. Gott fordert Liebe von seinen Geschöpfen. Wie groß ist die von Gott geforderte Liebe ist, sehen wir daran, dass wir ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt lieben sollen. Die Liebe zu Gott besteht darin, dass ein Mensch Gott im Herzen hat, mit seinem Herz an Gott hängt, dass er an Gott seine Lust und Freude hat, dass er alle Zeit an Gott denkt und nur das will, was Gott will, dass er mit allen Kräften und mit all seinem Tun Gott dient, Gott ehrt und preist, bis er stirbt. Daneben will Gott dann die gleiche Liebe gegenüber dem Nächsten. Lasst uns barmherzig sein und den Nächsten die Schmerzen lindern. Lasst uns nicht zu solchen Priestern und Leviten werden, wie wir sie in Jesus' Gleichnis sehen. Den Armen und Kranken zu helfen, für Menschen da zu sein, von denen wir nichts erwarten können, denen wir aber alles geben können, das ist die Barmherzigkeit, die das Evangelium in uns schafft. Sie liebt den Herrn von Herzen und lindert den Nächsten die Schmerzen. Vergessen wir nicht, welchen Lohn uns Jesus verheißen hat, wenn wir die Barmherzigkeit, die er uns geschenkt hat, auch an andere weitergeben. So sagte Jesus in der Bergpredigt der Seligpreisung Matthäus 5, Vers 7, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Lassen wir Gott in uns und durch uns wirken, sodass wir gemeinsam dieses Ziel erlangen. Amen.